ich war halt als Kind schon natürlich Fan von der Sesamstraße und von den Muppets. Und wusste als Kind schon, dass das irgendwie der tollste Beruf der Welt sein muss. Irgendwie das, also ich merkte, ich wusste, dass das, ich habe zwar diese Figuren auch als lebende Figuren wahrgenommen, aber gleichzeitig war mir irgendwie klar, dass da unten Leute dran hängen und dass die irgendwie wahnsinnig viel Spaß haben bei der Arbeit und wollte sowas in die Richtung machen.
Wenn jetzt jedes Jahr ein neues Team wäre, könnten wir nicht so komplizierte Sachen machen, wie wir jetzt gerade eben gedreht haben. Jemand fährt, Grobi fährt irgendwie mit dem LKW, da fallen Sachen um, die haben einen Dialog, die stehen auf und so weiter. Das ist schon mit Puppen echt was anderes zu drehen als mit echten Menschen.
Also ich finde Pferd großartig. Also ich finde, der hat so einen netten Charakter, dass ich sage, ja, das ist, glaube ich, meine Lieblingsfigur.
Hallo, mein Name ist Ernie und ich wohne mit meinem besten Freund Bert und meinem Quietscheentchen in der Sesamstraße.
Hallo, mein Name ist Bert und ich auch. Beziehungsweise nicht mit dem Quietschhähnchen.
Moin, moin, Hamburg!
Ernie und Bert, Elmo-Puppenspieler Martin Reinl, Szenenbildnerin Susanne Dunker-Struckmeier und Regisseur Dennis Jakobsen. Die habt ihr gerade gehört. Willkommen in der Sesamstraße, Deutschlands wohl schönste Nachbarschaft. Ich bin Regine Marxen und in dieser Folge hörst du hinter die Kulissen der erfolgreichen Kindersendung. Seit über 50 Jahren produziert der NDR die deutsche Ausgabe der Sesamstraße. Wir durften beim Dreh der aktuellen Staffel im Studio Hamburg vorbeischauen. Wir, das sind der Hamburger Kreativchefin Christel Ballmann, die Fotografin Julia Schwendner und ich. Ihr ahnt es, an diesem Tag haben wir nicht nur Stimmen eingefangen, sondern auch irre gute Fotos gemacht und Infos für eine Reportage gesammelt. All das hat Christel in eine fantastische Fotostory gepackt. Seht diesen Podcast also als Deluxe-Appetizer für die Story im kommenden Magazin Der Hamburger. Die Ausgabe erscheint am 6. August. Kriegt ihr online im Zeitschriftenhandel. Link gibt's in den Shownotes. Und jetzt fix zurück zu unseren Hauptdarstellern in dieser quietschfidelen Folge, in der ich mir einen Traum erfüllen durfte, denn ich habe Elmo und Ernie und Bert interviewen dürfen. Elmo tanzte für die neue Staffel mit Mozzi Mabuse. Wie war das, habe ich ihn gefragt. Und mal ins Innenleben der Figuren geschaut. Wer steckt denn da bis zum Ellenbogen in den Figuren? Wie wird man Puppenspieler? Und wie wird man Ernies Hand? Hört ihr alles in den Interviewhäppchen in dieser Folge. Disclaimer, weil das Ganze mobil vor Ort war und wir uns zwischen die Drehpausen quetschen mussten oder beziehungsweise in die Drehpausen quetschen mussten, arbeitete ich mit einem anderen Mikro als sonst. Und deshalb klingt diese Folge vielleicht für treue Hörerinnen und Hörer ungewohnt. Aber hier mussten wir einfach ein bisschen improvisieren. Und noch eine letzte Info. Die Frau, die Ernies Hände spielt, unter anderem, heißt Karin Kaiser. Sie wird aber von allen, auch von mir, nur Charlie genannt. So, jetzt aber Klappe für die Sesamstraße. Viel Spaß.
Bitte Ruhe im Studio und Achtung für die Klappe.
Hallo, mein Name ist Ernie und ich wohne mit meinem besten Freund Bert und meinem Quietscheentchen in der Sesamstraße.
Hallo, mein Name ist Bert und ich auch. Beziehungsweise nicht mit dem Quietschhähnchen.
Mein Name ist Martin Paas und ich darf seit, wie lange? Oh, jetzt seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren in der Sesamstraße den Ernie spielen.
Mein Name ist Carsten Dafke und ich spiele auch seit 20 Jahren den Bert.
Eine lebenslange Verbindung. Wie geht's euch beiden damit, Bert? Bist du manchmal so sehr genervt von Ernie, dass du dir denkst, ich könnte auch was anderes machen und in einem anderen Bettchen schlafen?
Manchmal? Eigentlich bin ich fast nie genervt. Ich tue nur so, als ob. Ich liebe es zum Beispiel, Kronkorken zu sammeln und Bücher zu lesen. Mein Lieblingsbuch ist im Moment die langweiligsten Geschichten der Welt. Aber Ernie versucht es immer wieder zu verhindern. Aber ich versuche es zu verhindern, dass er es verhindern will.
Ernie, wie sieht's mit dir aus, mit dieser Verbindung? Wie hältst du das aus, diese WG?
Also ich habe kein Wort von dem verstanden, was Bert eben gesagt hat, aber ich finde es sehr schön, mit Bert zusammenzuleben. Man kann immer was machen, also zum Beispiel keine Bücher lesen oder keine Kronkorken sortieren oder keine Büroklammern sammeln, sondern stattdessen Fußball spielen oder mitten in der Nacht Trompete spielen. Das mache ich auch sehr gern.
Okay, switchen wir ins echte Leben, ihr beiden. Das ist ja hier eine eingeschworene Gemeinschaft. Ich habe schon mitbekommen, da sind Menschen, die sind fast 30 Jahre irgendwie inzwischen bei dieser Sesamstraße und alt vielleicht auch. Wie ist es denn, wenn man so lange eine Figur spielt wie zum Beispiel Bert? Wächst die einem ans Herz? Ist man dann auch ein Stück Bert?
Natürlich wächst so eine Figur einem ans Herz und man versucht auch ein bisschen die Figur zu sein, nicht zu viel, aber ich habe schon ähnliche schrullige Angewohnheiten wie Bert. Ich sammle auch gerne Sachen, ich habe auch gerne meine Ruhe, ich lese auch sehr gerne und ich lasse mich auch sehr ungern stören. Das war es aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Also noch bin ich nicht gelb, noch habe ich keine Monobraue, aber ich arbeite dran.
Die Monobraue ist wirklich sehr ins Auge springend, das stimmt. Ich kann bestätigen, die ist noch nicht da. Wie ist es denn mit der Figur des Ernie? Wie viel Ernie steckt da in dir?
Ja, wir sagen ja immer, wir stecken bis zum Ellenbogen in den Figuren. So werden die ja gespielt. Aber Ernie, es geht mir natürlich so ein bisschen so wie Carsten. Man hat ein Draht zu seinen Figuren und Ernie hat mich als kleines Kind schon beeindruckt mit seiner Neugierde, mit seiner Freundlichkeit, mit seinem positiven Grundenergie, die der hat. Und ja, da entdecke ich auch einiges von mir da drin.
Zumal es aber auch so ist, dass ihr teilweise mehrere Charaktere habt, ne? Ich habe dich zum Beispiel gerade eben als Pferd erlebt.
Ja, genau. Mit dem Pferd habe ich damals angefangen. Das war 2002. Wir wurden 2001 gecastet. Und da war es ziemlich schnell klar, auch wenn es ein völlig neuer Charakter war, wie der zu sein hat. Also einerseits war das natürlich auch in den Drehbüchern vorgegeben, aber irgendwie haben wir während des Castings alle so angefangen zu sprechen, wie das Pferd jetzt spricht. Irgendwie war völlig klar, jo, der muss ungefähr so sprechen. Und es war natürlich schön, so eine Figur von null auf mitzuentwickeln. Bei den anderen Figuren ist das natürlich ein bisschen anders, denn Bert, den gibt's ja auch schon seit vielen, vielen Jahren mehr, als dass ich ihn spiele. Der ist seit 69 in Amerika aufgetaucht. Genauso ist es beim Krümmelmonster. Bei Krümmelmonster habe ich einfach nur den Spaß, dass der sehr, sehr chaotisch ist und dass der zwei Themen bedient, die sehr, sehr wichtig sind für die Kinder. Einerseits die Frustrationskontrolle, also er darf mal einen Keks nicht essen oder einen Kuchen oder was auch immer. Und das macht unfassbar viel Spaß zu spielen. Also wenn Krümmelmonster ein Mensch wäre, dann wäre der so um die 40 und würde so gerade eben durchs Leben kommen, ohne alles aus Versehen kaputt zu machen. Das macht sehr viel Spaß.
Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja auch so, dass dieses Zusammenspiel manchmal sehr, sehr direkt ist. Denn Ernie ist es, ne? Der braucht den Handspieler. Bert kann selber greifen. Oder wie sieht das aus? Brauchst du auch?
Das war schon ganz gut. Ernie hat, das kann Martin am besten erklären.
Das ist wie bei Krümmelmonster. Wir haben zwei Figuren mit richtigen Händen, das Krümmelmonster und Ernie. Die werden jeweils von zwei Puppenspielern gespielt. Und ich spiele von Anfang an, spielt Charlie Kaiser meine rechte Hand, manchmal sogar auch beide Hände. Das variiert so von Anforderung zu Anforderung. Und es soll und muss natürlich so aussehen wie ein Körper. Und meistens klappt das und manchmal auch nicht. Und dann, also ich habe auch... Man ist ja manchmal so in der Szene und so in der Figur, dass man denkt, ach, jetzt finde ich es einfach mal lustig, dass ich noch irgendwo in die andere Richtung gehe. Und ich habe Charlie bei solchen Ideen, die wir vorher nicht abgesprochen hatten, schon öfter mal von ihrem Rollwagen gezogen.
Und bei den anderen Figuren, Ernie ist einer der wenigen Figuren, die Live-Hände hat, so nennen wir das. Und die anderen Figuren haben alle Stabhände. Elmo hat Stabhände, Grobi hat Stabhände und Bert hat auch Stabhände. Und das stimmt schon, die können aktiv im Bild nicht greifen, weil sie ihre Finger nicht bewegen können. Da müssen wir tricksen. Entweder haben die Gegenstände, die wir greifen sollen, doppelseitiges Klebeband oder wir lösen das durch den Schnitt, dass es so aussieht, als würde die Figur etwas aktiv greifen. Ist aber nur eine Illusion.
Erzähl mir mal kurz, wie wird man überhaupt Puppenspieler?
Bei mir war es ein Zufall. Ich habe eigentlich studiert in Köln, wollte Drehbuchautor werden und Schauspieler und habe dann über eine Annonce im Kölner Stadtanzeiger gelesen, dass die Puppenspieler suchen. Das war Hurra Deutschland und da bin ich hängen geblieben. Und jetzt sind wir eigentlich quasi in der größten Weihe, die man als Puppenspieler haben kann. Wir sind Mitglieder der Sesamstraße jetzt schon seit über 20 Jahren und
Nun musste Ernie schon zum Dreh, deshalb kann ich nur dich fragen, was wünscht Bert sich denn für... Ja, bis zum 60. Jubiläum vielleicht, das 50. liegt ja gerade hinter uns.
Ich wünsche mir für die nächsten 10 Jahre, dass ich meine Kronkorkensammlung vervollständige. Da fehlt mir nämlich noch die 77er Spritzolimi, Spritzi-Limo, so. Und ich wünsche mir noch die 55 mm Ekram, goldverzinkt. Das ist eine ganz wunderschöne Büroklammer mit einer Klammerkraft von 10 DIN A4 Blättern. Das muss man sich mal vorstellen. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir alle gesund bleiben und noch viele, viele schöne Abenteuer miteinander erleben.
Das wünschen wir uns alle. Danke.
Bitteschön.
Bitte Ruhe im Studio und Achtung für die Klappe.
Und du bist die Hand von Ernie, ne?
Mhm. Unter anderem.
Naja. Ich, Vince und ich, wir sind die Handspieler. Und wir unterstützen alle Figuren. Wenn sie schwierigere Sachen machen.
Ja.
Ne? Weil der Handspieler normale, der Kopfspieler, eine Hand oben im Kopf. Und hat eine Hand für die Stäbchen. Und wenn die Stäbchen jetzt nichts wichtig, also wenn die Hände nichts Wichtiges zu tun haben, so reden kann man so.
Ja.
Ja. Aber für den Fall, dass man schwierige Sachen macht, da ist es gut, wenn man Handspieler hat, der mit 2 Händen basteln kann, oder?
Ja.
Und das ist dein Job. Wie lange machst du den schon?
Seit 32 Jahren.
Seit 32 Jahren. Bist du spezialisiert auf die Hände der Sesamstraße?
Ja,
das ist ja großartig. Ja. Wie kommt man an so einen Job, Charlie?
Ich bin gelernter Puppenspieler und komme vom Marionettentheater und baue auch Puppen und mache eigene Stücke und wurde irgendwann ersatzweise gecastet für Tiffys Hände.
Ja.
Und da ich wohl teamfähig bin und das wohl auch gut mache, darf ich bleiben.
Und lass mich raten, das hat dich froh gemacht.
Oh ja.
Sieht man sehr froh aus.
Oh ja. Ja, ich habe allen Grund. Ja.
Das ist eine total eingeschworene Gemeinde hier, ne? Ja. Habe ich das Gefühl. Ja, okay. Ihr seid alle sehr lange dabei, oder?
Ja. Ja, und wir freuen uns auch jedes Mal, wenn wir uns wiedersehen, wenn die Familie sich wieder sieht, ja.
Bitte Ruhe im Studio und Achtung für die Klappe.
Elmo, wie geht's dir?
Mir geht's prima. Wie geht's dir?
Danke, wie könnte es mir schlecht gehen? Ich sehe ja dich.
Ja, siehst du, dann bin ich ja beruhigt. Ich will ja immer, dass sich alle wohlfühlen und gut gelaunt sind.
War denn Mozzi Mabuse auch gut gelaunt, als du mit ihr getanzt hast?
Total, die war so gut gelaunt und ich auch.
Wie war es denn mit ihr zu tanzen? Kannst du gut tanzen?
Ja, jetzt ja. Sie hat es mir ja beigebracht.
Lass uns mal switchen zu deinem Innenleben.
Darüber spreche ich nicht auch in der Öffentlichkeit.
Mit wem spreche ich?
Ich bin Martin Reinl und ich spiele Elmo.
Wie lange machst du das schon, Martin?
Das mache ich jetzt tatsächlich seit 2012.
Was magst du an Elmo?
Tatsächlich einfach das, was er gerade gesagt hat. Er ist immer gut gelaunt und man kann ihn selber auch nicht schlecht gelaunt spielen. Also man muss, auch wenn man Elmos Stimme macht, muss man immer so ein Grinsen aufsetzen, allein um diese Stimme hinzukriegen. Und das hat man ja auch irgendwie festgestellt, dass wenn man selber einfach nur dieses physische Grinsen macht, hebt sich tatsächlich auch die gute Laune in einem selbst.
Nimmst du ein Stück Elmo mit nach Hause, wenn du irgendwie den Arm aus dieser Figur nimmst?
Ja, ich nehme auch einige Fussel mit, wenn ich abends nach Hause komme. Aber ja, natürlich, also man versucht, also er hat ja schon eine sehr gute Lebensphilosophie und Blick auf die Welt und sein Umfeld. Und das nehme ich auch tatsächlich mit in mein Leben. Aber ich hatte das ehrlich gesagt auch schon vorher.
Man kriegt ja so richtige, man hat ja auch ein Casting, auch stimmmäßig, wenn man so eine Figur übernimmt wie Elmo. Wie war das bei dir?
Das war tatsächlich ganz interessant, weil Elmo ja wirklich eine Figur war, die es schon gab im Vorfeld. Das heißt, andere Figuren, die ich mache, die kann man ja selber ein bisschen kreativer mitgestalten, dass man eben da sich eine Stimme überlegt und dann irgendwie das performt. Und bei Elmo war es nun so, dass es da eine konkrete Vorlage aus Amerika gab, die man natürlich einhalten musste. Und tatsächlich habe ich damals dann auch den Originalspieler, den damaligen, den Kevin Clash, getroffen und habe mit dem so ein kleines Training gemacht oder bekommen von ihm. So, da wurde sehr genau darauf geachtet, dass ich dann auch wirklich so rede und mich so bewege wie Elmo.
Und wie lange dauert sowas?
Das ging dann verhältnismäßig schnell. Also das ist, also ich konnte ja schon, das Puppenspiel an solches beherrschte ich schon. Ich habe mir natürlich auch im Vorfeld das ein bisschen angeguckt. Also ich arbeite ja grundsätzlich viel durch Spiegelung, dass man einfach sehr viel sich anschaut und auch so guckt, wie machen das Kollegen oder die Vorbilder. Und dann entwickelt man aber dann auch so ein bisschen seinen eigenen Stil. Und wenn man dann halt noch von der Originalvorlage quasi dann noch die eigenen Tipps und Geheimnisse erzählt bekommt, dann ist das natürlich sehr hilfreich.
Wie wird man Puppenspieler in diesem Fall? Wie bist du Puppenspieler geworden?
Ja, ich wusste gar nicht, dass ich das werde. Also ich wollte es immer werden und bin dann irgendwie reingeraten. Ich war halt als Kind schon natürlich Fan von der Sesamstraße und von den Muppets. Und wusste als Kind schon, dass das irgendwie der tollste Beruf der Welt sein muss. Irgendwie das, also ich habe zwar diese Figuren auch als lebende Figuren wahrgenommen, aber gleichzeitig war mir irgendwie klar, dass da unten Leute dranhängen und dass die irgendwie wahnsinnig viel Spaß haben bei der Arbeit und wollte sowas in der Richtung machen. Und zuerst wollte ich eigentlich Zeichentrickfilme machen und Animationsfilme, bis ich gemerkt habe, dass man da sehr viel für zeichnen muss und dass das doch sehr anstrengend ist, bis sich eine Figur mal bewegt. Und das, was wir hier mit den Puppen machen, das ist ja im Grunde sowas Zeichentrick-Cartoon-artiges, aber eben etwas, was man live bedienen kann. Und ich bin dann einfach so reingerutscht. Ich habe nicht gedacht, dass das ein Beruf ist, von dem man wirklich leben kann und der sich noch so trägt in der heutigen Zeit, wo alles digital ist und computeranimiert. Und ich habe das dann mehr aus Spaß gemacht tatsächlich. Ich habe Film und Fernsehen studiert. Und im Studium dann so musste ich kleine Projekte realisieren und dann habe ich gedacht, ach, dann mache ich jetzt mal das, worauf ich Lust habe. Und dann habe ich halt eigene kleine Figuren zusammengebaut und habe mit denen kleine Filme und Sketche gedreht. Und so bin ich dann auf einmal reingekommen in das Business.
So ein Dreh, wir durften das heute ein bisschen beobachten, unser kleines Der Hamburger Team, ist, glaube ich, gar nicht mal so unanstrengend, ne?
Ja.
Also ihr hängt da ja so unter dem Puppen, man darf nicht gesehen werden. Teilweise sieht es auch ein bisschen akrobatisch aus, obwohl man ja durchaus bemüht ist, es euch gemütlich zu machen. Mhm. Wie ist das für dich? Wie anstrengend ist das?
Ja, man muss schon ein bisschen gelenkig sein und halt, man darf nicht zu viel drüber nachdenken, ist immer meine Devise, mein Geheimnis. Sobald ich darüber nachdenke, wie komme ich unter diesen Tisch und wo muss mein Kopf sein, wo muss mein Arm sein, wo muss mein Bein sein, dann ist es aus, dann tut mir alles weh. Aber in dem Moment, wo ich mich einfach da reinarbeite, ich lege mich einfach da hin und ich sehe das Fernsehmonitorbild und dann weiß ich einfach nur, ich muss mich raushalten und dann drehe ich den Kopf automatisch zu irgendeiner Seite oder biege den Arm irgendwie nach hinten, dass das irgendwie funktioniert. Und währenddessen ist man mit so vielen Dingen im Kopf beschäftigt. Man muss die Figur hochhalten, man muss den Text aufsagen, man muss irgendwie noch auf die Kollegen hören, was die so sagen und was die gerade machen. Da hat man gar keine Zeit, über sein körperliches Gebrechen nachzudenken. Ich merke es erst abends, wenn ich dann nach Hause komme und auf dem Sofa sitze, dann plötzlich wird ein Schalter umgelegt und ich merke, hui, da hast du heute aber ganz schön oft den Kopf auf die Seite gelegt.
Ihr seid ja hier eine eingeschworene Gemeinschaft. Es arbeiten einige ja wirklich Jahrzehnte schon hier. Du bist ja auch schon eine ganze Weile dabei. Ja. Ist das von Vorteil, dass man sich einfach sehr gut kennt?
Ja, das ist natürlich, man ist dann gut eingespielt. Es ist ja nun auch ein etwas spezielleres Arbeiten mit Puppen fürs Fernsehen. Das ist halt, da gelten andere Bildregeln als bei anderen Fernsehproduktionen oder Filmen, weil man eben immer diesen Puppenspieler unten raushalten muss, da ist das ein bisschen eine andere Bildsprache. Und wenn man dann ein erfahrenes Team hat, sowohl ein Regisseur wie auch die Kameramänner und alle drumherum, Bühnenbildner, dann ist das immer gut, weil jeder genau weiß, worauf es da ankommt und so. Und es ist auch immer so ein bisschen, so man hat auch natürlich immer ein heimeliges Gefühl, was natürlich für die Arbeit auch sehr angenehm ist. Das heißt, wenn man hier, wir machen immer einmal im Jahr unsere große Gesamtproduktion und dann ist das immer so ein kleines Nachhausekommen, so wenn man sich dann wieder trifft und man freut sich dann, dass man jetzt wieder einen Monat gemeinsam unterm Tisch liegt.
Und du hast Elmo wieder am Arm.
Und ich bin auch wieder dabei.
Genau. Elmo, freust du dich dann, wenn du Martin wieder triffst?
Ja, total. Wir sehen uns aber öfter.
Wie? Zwischendurch zum Käffchen?
Ab und zu, ja. Ein Keks. Es gibt Kekse bei uns.
Bitte Ruhe im Studio und Achtung für die Klappe.
Mit wem spreche ich hier?
Hallo, ich bin Susanne Dunker-Struckmeier und ich bin die Szenenbildnerin der Sesamstraße.
Ich bin Dennis Jakobsen, ich mache Regie bei der Sesamstraße und manchmal darf ich auch Bücher schreiben für Clips.
Was kann die Sesamstraße, was kein Algorithmus kann?
Also Sesamstraße ist immer noch handgemacht, so wie früher auch. Kann man auch nicht mit irgendwelchen KI-Sachen oder so nachproduzieren oder sollte man auch nicht machen, weil die Sesamstraße lebt davon, dass es echte Puppen sind, dass es Stoffe sind, die man anfasst, dass es gebaute Sets sind, die dazu passen und auch Kostüme, die für die geschneidert werden. Das ist irgendwie gerade auch der Spaß dabei, dass man halt versucht, ja, Leben in diese Puppen zu bringen. Und ja, es muss handgemacht sein. Man muss es im Bild schon sehen, dass man denkt, ah, das ist aber nett, weil sonst funktioniert für mich die Sesamstraße nicht. Genauso wie man die Stäbe auch immer noch sehen muss. Ich meine, die Kinder sehen die Stäbe sowieso nicht, aber auch als Erwachsener, wenn die jetzt wegretuschiert werden oder sowas, würde man auch denken, hier stimmt doch irgendwas nicht, weil das gehört ja zu den Puppen auch dazu. Deswegen würde ich schon sagen, das muss auch immer handgemacht bleiben, weil es durch diese Tradition von Jim Henson. Damit ist ja jeder aufgewachsen auch und kennt es so. Und so will man es dann auch immer noch sehen. Oder ich auf jeden Fall oder alle auch hier. Ja,
ja, so geht es mir auch. Also ich finde auch gerade das reale Bühnenbild hat dadurch auch noch eine ganz andere Tiefe. Also wenn man das, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einfach nur einen digitalen Hintergrund, dann können wir ja gar nicht diese Einstellung machen, die wir jetzt zum Beispiel auch heute haben. Also dass dann ein Baum im Vordergrund ist und ein Auto durchs Bild fährt und so. Also ich finde auch, das ist einfach auch noch eine Welt, in der Kinder auch unheimlich viel Kreativität lernen, was möglich ist.
Wie viele Freiheiten habt ihr am Set vor Ort beim Dreh?
Also ein Drehtag ist eigentlich festgelegt. Es gibt natürlich ein Drehbuch, was wir schaffen wollen. Also ein Clip ist ja so zwischen 3 und 4 Minuten lang, wenn man jetzt einen grobi blauer Clip zum Beispiel nimmt. Mhm. Und da gibt es natürlich ein Drehbuch, aber wenn wir beim Proben merken, das funktioniert nicht oder das muss nochmal geändert werden, machen wir das auch und haben da auch die Freiheit. Aber dann auch zusammen mit dem Producer, also mit Dirk Jung, bespreche ich mich dann, lass uns doch den Dialog hier noch ändern oder lass uns das streichen. Auch wenn es knapp wird manchmal mit der Zeit, ob wir irgendwas vereinfachen können und so weiter. Ja. Aber im Grunde genommen versucht man schon, oder es ist meine Aufgabe, die Drehbücher auch an dem Tag zu schaffen dann.
Das ist ja auch diese Kreativität. Und ich finde schon, dass wir, das ist alles ja auch Teamarbeit. Und die Kreativität oder auch die Spontanität, die haben wir schon noch am Tag. Also gerade Dennis und ich sind natürlich auch mal im direkten Austausch. Er hat bestimmte Bilder im Kopf, ich habe bestimmte Bilder im Kopf. Und dann finden wir auch immer eine gemeinsame Lösung. Und dahinter steht natürlich noch das ganze Team von der Requisite über Bühne. Und das ist immer ein Zusammenspiel, das natürlich nachher einfach ja das Endergebnis immer sehr gut aussehen soll oder auch aussieht.
Tut's.
Und ohne das Team wird es halt auch niemals gehen, aber auch weil man sich schon so lange kennt, weiß man, was für komplizierte Clips man auch machen kann. Also wenn jetzt jedes Jahr ein neues Team wäre, könnten wir nicht so komplizierte Sachen machen, wie wir jetzt gerade eben gedreht haben. Jemand fährt, Grobi fährt irgendwie mit dem LKW, da fallen Sachen um, die haben einen Dialog, die stehen auf und so weiter. Das ist schon mit Puppen echt was anderes zu drehen als mit echten Menschen, weil das ist ja alles viel kleinteiliger und man dreht mit 4 Kameras. Das heißt, man muss es schon vorher durchplanen immer, wie so ein Puzzleteil. Und dann versucht man, die Durchgänge so schnell wie möglich zu machen. Aber wie gesagt, ohne das Team wäre das auch nicht möglich, weil jeder weiß genau, wo die Grenzen sind oder wie viel man auch machen kann. Und deswegen werden oder sind einige Clips auch echt kompliziert, die wir machen. Ja.
Manchmal kommen dann ja noch echte Menschen dazu, nämlich die Promis für jede Staffel. Auch in dieser Staffel gibt es einige, Caroline Kebekus, der Checker Tobi, Tobi Krell und Mozzi Mabuse. Wie ist es denn, wenn diese Leute dazu kommen, unterscheiden sich die Drehtage dann krass von den anderen?
Also für mich ist immer so ein bisschen mehr Druck dann noch dabei, weil ich nicht genau einschätzen kann, weil die ja zum ersten Mal da sind, wie gut sind die vorbereitet, haben die ihren Text gelernt, haben die Bock und vor allen Dingen, wie funktionieren die mit den Puppen?
Ja.
Weil sobald man Promi vor die Kamera stellt und Elmo ist daneben, merkt man eigentlich, kann diese Figur mit Elmo spielen oder mit den anderen oder wirkt, einige sind am Anfang auch sehr distanziert und denken, wo bin ich hier gelandet? So. Und einige sprechen sogar dann auch erst mit den Puppenspielern, die da drunter sind. Aber wenn du einen Gast da hast, der irgendwie sofort auf Elmo eingeht und auch lacht und so, dann weiß man, okay, der Drehtag wird funktionieren. Ja.
Uff, ein Uff geht dann durchs Ziel.
Ja, und von unserer Seite besteht natürlich da auch wieder eine Schwierigkeit, weil man einmal den Menschen hat, den man natürlich im Ganzen zeigen kann. Und die Puppe, die kann man ja nie so richtig im Ganzen zeigen, weil darunter ja immer der Puppenspieler ist. Das heißt, es muss immer Lösungen geben, dass man auch Totalen zeigen kann, dass aber die Illusion trotzdem gegeben ist, dass die Puppe eben neben dem Menschen genauso die Wertigkeit hat und genauso ganz ist wie der Mensch. Also deswegen ist das schon nochmal, finde ich auch vom Bereich Ausstattung nochmal noch eine größere Herausforderung.
Lieblingscharakter, letzte Frage.
Mein Lieblingscharakter?
Ja.
Also ich finde Pferd großartig. Also ich finde, der hat so einen netten Charakter, dass ich sage, ja, das ist, glaube ich, meine Lieblingsfigur.
Meine Lieblingsfigur ist eigentlich, mit der wir drehen, Grobi oder Super Grobi. Mhm. Seit Kindheit an auch. Also Super Grobi als Kind war ich echt geflasht und war auch zum ersten Mal, als ich mit Super Grobi drehen durfte, dachte ich so, das ist ja der Wahnsinn. Das ist schon so ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht.
Ist das eine Schlüsselszene gewesen?
Nee, allein Super Grobi im Himmel, wie er fliegt und abstürzt, mehr braucht man ja eigentlich dann nicht drehen. Genau. Und die andere Figur ist eigentlich Graf Zahl. Und mit dem durfte ich jetzt bisher nur einen Clip machen. Das war die 3000. Folge, wo er bis 3000 zählt. Aber ich würde, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Graf Zahl in die Sesamstraße holen. Und dass der Clips mit Elmo hat oder mit Grobi und so weiter. Ja. Weil als von Graf Zahl hatte ich immer ein bisschen Angst als Kind. Und finde das auch eine super Figur. Ja. Und ich glaube, die wird auch nochmal einen anderen Aspekt reinbringen. Ja. Deswegen plädiere ich immer, lass es doch Graf Zahl mal holen und so. Aber da gibt es irgendwie, da wird dann gesagt, die Amis drehen ja auch gerade mit Graf Zahl, da kriegen wir die Puppe nicht und so weiter. Genau.
Bitte Ruhe im Studio und Achtung für die Klappe.
Dirk Jung.
Genau.
Produktion Sesamstraße. Für die, die nicht zu Hause sind in diesem Kosmos, was genau macht die Produktion?
Ja, die Produktion produziert die Sesamstraße. Also 13 Folgen jedes Jahr neu ab Oktober bis Ende Dezember. Immer montags im Kika und in der ARD-Mediathek die 13 neuen Folgen. Und das muss einmal im Jahr produziert werden. Und das findet jetzt hier gerade statt.
Was ist dein Job hier?
Ich bin Producer. Das heißt, ich bin zuständig für die Stoffentwicklung im Wesentlichen zusammen mit der Redaktion, mit Holger Hermsmeier und einem Team, was uns unterstützt. Und das geht dann noch weiter in die ganzen damit verknüpften Prozesse, wie die Briefing der Kollegen für die Produktion, also ganz normaler Producer-Job im Fernsehen, das ist nichts Aufregendes. Heute sind zwei Bilder dran, das ist zum einen sind es noch Restbilder aus der Folge mit Checker Tobi, da geht es so ein bisschen darum, die Kinder, die das gucken, zu empowern und zu zeigen, was man auch selber machen kann, nicht gegen den Klimawandel, das ist irgendwie ein zu harter Job, aber einfach, um auf sich selber ein bisschen aufzupassen, also in den Schatten gehen, genug trinken, so ein bisschen langsamer machen, das war so ein bisschen der thematische Schwerpunkt oder ist der thematische Schwerpunkt der Folge und zusammen mit Checker Tobi bauen die dann so eine ganz große Verschattung, so ein aus unterschiedlichen Tüchern zusammengebasteltes Sonnensegel. Das ist so ein bisschen das, worum es in der Folge geht.
Großes Abenteuer. Wie wählt ihr die Gaststars aus?
Naja, zum Beispiel, um bei dem Beispiel mit der Checker Tobi zu bleiben, war das so, dass Tobi ja sowieso für diese Themen wie Klimaschutz, Umweltschutz steht und auch ja diese Hands-on-Mentalität hat. Und deswegen war das für uns einfach ist uns der direkt eingefallen, als wir gedacht haben, ach, machen wir mal was zum Thema, es ist mega heiß in der Sesamstraße und alle leiden unter der Hitze und was kann man jetzt tun, dass es ihnen wieder besser geht, das ein bisschen abkühlen und so. Und da sind wir irgendwie schnell drauf gekommen, dass Checker Tobi doch eine gute Besetzung wäre dafür, mit den Figuren so ein riesiges Sonnensegel zu bauen.
Hat schon mal jemand Nein gesagt, den ihr angefragt habt?
Ja, das kommt vor, klar.
Kann ich gar nicht nachvollziehen.
Ja, gut, es warteten ja, also es sind ja auch viele SchauspielerInnen mit vielen anderen Terminen. Mhm. Also sagen wir mal so, die Sesamstraße ist schon immer ein ganz guter Türöffner und die meisten finden die Sesamstraße toll, wenn nicht sogar fast alle. Aber auch andere Menschen haben andere Termine und können dann halt einfach mal nicht. Das kommt vor.
Wie lange machst du diesen Job schon?
Jetzt seit 19 Jahren.
Wie groß ist dann der Austausch zwischen der US-Produktion und dem Mutterschiff, wenn ich das einfach mal so nennen darf, und euch vom NDR als Partner? Also arbeitet ihr vollkommen autark oder gibt es da doch Abhängigkeiten oder Zusammenspiele, Kooperationen?
Also Abhängigkeiten nicht, aber Kooperationen. Also wir sind schon im engeren Austausch mit den Kolleginnen vom Sesame Workshop. Die kriegen von uns regelmäßig Updates über die Produktion. Ich finde es auch einfach, oder wir finden es alle auch interessant zu gucken, wie die Kolleginnen in den USA produzieren. Da kann man immer eine Menge von lernen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Kolleginnen uns auch die Freiheit geben, die deutsche Sesamstraße so zu gestalten, wie es den Zuschauerbedürfnissen eben in Deutschland gerecht wird. Da gibt es gewisse Unterschiede zwischen den USA und in Deutschland. Und das respektieren die auch. Aber es ist eine super Zusammenarbeit mit den Kollegen.
Mhm. Die Puppen, da gibt es auch keinen Austausch. Die bleiben hier, die einzelnen Puppen jeweils für die Figuren?
Nee, das sind alles Leihfiguren. Mhm. Also die gehören uns nur bedingt. Mhm. Also das sind ja Figuren, die von Jim Henson gebaut werden, dieser Puppenbaufirma in New York. Mhm. Und das sind Leihgaben. Also die dürfen zwar exklusiv vom NDR genutzt werden, aber eben immer nur im Zusammenhang mit dem Vertrag.
Ich kann mir vorstellen, wenn dann die Puppen, die werden dann wieder verschifft, sozusagen, kann ich mir das so vorstellen. Das muss ja ein Mordsaufwand sein. Die stopft man ja nicht in so eine Kiste, ne? Ich meine, es bricht ja, dann ja auch das Herz.
Ja, die kommen in, doch, die sehen ja eigentlich ganz gemütlich aus. Das sind so große Casings, wo die irgendwie gebettet in so Dämmstoffe verpackt werden und mit so Augenklappen, Schlafbrillen versehen, damit die Augen nicht zerkratzen, werden die dann rübergeschickt Anfang des Jahres dann wieder zu uns zurück. Ein Teil verbleibt tatsächlich hier, weil die ja zum Beispiel einen eigenen Elmo und eine eigene Abby und eine eigene Ernie und Bert-Figur mittlerweile haben. Mhm. Die bleiben weitestgehend bei uns im NDR-Keller, müssen aber auch ab und an mal rübergeschickt werden, um refurbished nennt sich das, also um so ein Check-up zu machen, ob noch alles in Ordnung ist.
Hast du eine Lieblingsfigur?
Ich finde Grobi toll, ja.
Warum?
Weil der so, ich finde die Haltung so lustig. Der meint ja immer von allem eine Ahnung zu haben und alles erklären zu können. Und man merkt dann aber, dass er eigentlich gar nicht so viel rafft und es irgendwie doch häufig dann irgendwie im Grunde genommen komplett falsch erklärt. Und der Sidekick, den er dann mit in dem Clip hat, der muss dann ja eigentlich erst richtig erklären. Aber trotzdem hat er immer so diese Attitüde, dass er ja eigentlich alles weiß und immer total positiv in den Tag geht. Und irgendwie ist, finde ich, und ich mag die Figur auch, weil die mit diesen langen, dünnen Ärmchen ist und so. Das finde ich süß.
Herrlich. Ich hatte so gute Laune nach den Interviews. Ich hoffe, ihr habt die jetzt auch. Übrigens, Elmo und ich, wir sind ja jetzt Kollegen, denn der Wuschelkopf hat jetzt auch einen Podcast, sogar mit Video. Elmo und du, so heißt der. Das rote Plüschmonster spricht darin mit prominenten Gästen über Spinnen, Musik, ihre Kindheit, Freundschaft und die ganz großen Themen des Lebens. In Elmos Studio dürfen die Gäste Themenbilder aus einem Goldfischglas ziehen. Die hat Elmo persönlich gemalt und da seine Kunstwerke nicht immer auf Anhieb sofort zu entschlüsseln sind, entstehen da oft überraschende, ehrliche Gespräche. Eine der ersten Podcast-Gäste ist Susanne Daubner und mit ihr hat er über volle Kleiderschränke gesprochen und übers Tanzen. Der Videopodcast steht bereit in der ARD-Mediathek und bei ARD-Sounds zum Hören und Sehen findet ihr in den Shownotes. So und wir? Wir hören uns mit dieser Gesellschaft- und Kulturausgabe dieses Podcasts wieder am 15. August. Davor, am 30.07., serviert euch Boris Rogosch schmackhafte Kulinarik-News zum Hören. Ich sende Grüße und Liebe an unseren Sounds and Pots Post-Producer Stefan Enrichkeit, an Laura Matamorge für das großartige Cover-Artwork und natürlich an die Sesamstraßen-Crew. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle sie bitte unbedingt weiter. An Freundinnen und Freunde, an deine Familie, an alle, die gerne Podcasts hören. Abonniere ihn, teile ihn. Wir brauchen dich. Schreib uns Fragen, Themenideen, Anmerkungen, alles gern gesehen. Mailadresse hello@soundsandpods.studio. Wir freuen uns wirklich, von dir zu lesen. Und jetzt bleib gesund. Und optimistisch wie Elmo. Ahoi!
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.